In Graz in Österreich sorgt der geplante Bau einer großen Moschee für Diskussionen. Offiziell soll sie durch Spenden der Gemeindemitglieder finanziert werden. Es gibt aber Stimmen, die das anzweifeln. Sie sprechen von undurchsichtigen Geldströmen und Netzwerken, die bis zur Muslimbruderschaft reichen, jener Organisation also, die weltweit für eine politische Auslegung des Islam steht. Zu diesen Stimmen gehört Ednan Aslan, er ist Professor für islamische Religionspädagogik. Er hält Österreich für einen besonders attraktiven Standort für die Muslimbruderschaft, die hier zahlreiche wirtschaftliche Verflechtungen und Tarnvereine unterhalte, mit einem Staat, der zusehends die Kontrolle darüber verliert. Professor Aslan ist dazu nun bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Aslan.
Guten Tag, Herr Milos. Danke für die Einladung.
Herr Aslan, der geplante Moscheebau in Graz sorgt, wie gesagt, für Aufregung. Vielen der Kritiker vor Ort geht es allerdings vor allem um die Dimension des Bauprojekts. Sie hingegen gehen weiter und sagen, dieser Fall sei nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um Geldflüsse in islamische Organisationen in Österreich geht. Was meinen Sie damit konkret? Was verbirgt sich unter dieser Spitze?
Wir haben in Österreich, in Europa insgesamt so eine Schwäche, dass wir die Wirklichkeit der islamischen Organisationen, Teile der islamischen Organisationen nicht kennen. Zum Beispiel in Graz, dieses Moscheeprojekt. Man darf diesen Verein nicht nur als einen Verein in Graz sehen, sondern vielmehr in einem internationalen Kontext. Diese Organisationen sind sehr gut international vernetzt. Und natürlich holen ihre Finanzen aus den verschiedenen Teilen der Welt, vor allem aus der islamischen Welt. Aus diesem Grund können wir diese Moschee in Graz nicht nur eine Moschee in Graz sehen, sondern vielmehr in einem internationalen Kontext, woher diese Organisation kommt, mit welchen Weltorganisationen diese Vereine zusammenarbeiten, wo sie ihre Anweisungen bekommen, vor allem mit welchen Hilfsorganisationen sie ja eng zusammenarbeiten. Wenn wir diese Netzwerke nicht gut beleuchten, dann haben wir natürlich auch ein falsches Bild über diese Moschee oder andere Moscheen, die wir nur in einem Ort wahrnehmen. Diese Moscheeorganisationen muss man in einem internationalen Netzwerk wahrnehmen. In diesem Fall diese Moschee in Graz, nicht nur eine Moschee in Graz, sondern ein Teil der internationalen Organisationen.
Offiziell heißt es ja eben, das Projekt werde rein aus Spenden der Mitglieder finanziert. Sie scheinen dem zu misstrauen. Gibt es denn konkrete Hinweise darauf, dass das nur eine Schutzbehauptung ist?
Man kann über 500 Millionen nicht aus eigenen Mitteln einfach finanzieren. Das ist unvorstellbar. Das kann dieser Verein nicht, das kann die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich überhaupt nicht. Sie können das nicht leisten. Dafür brauchen sie Personen, Hilfsorganisationen, die das ihnen ermöglichen. Das sind internationale Netzwerke, zum Beispiel aus Golfstaaten, aus Katar, aus der Türkei, aus Indonesien, aus verschiedenen Teilen dieser Welt werden diese Moscheeprojekte auch finanziert. Ein Moscheeverein mit 100, 200 Mitgliedern, von mehr als 300 Mitgliedern, die aus schwächsten Teilen dieser Gesellschaft kommen, können solche Projekte nicht finanzieren. Das ist unvorstellbar. Das können noch nicht mal Dachverbände in Sarajevo oder in der Türkei oder in Ägypten leisten. Dafür brauchen sie einfach kräftige, reiche Menschen, die das ihnen ermöglichen. Deshalb haben wir in Österreich zahlreiche Hilfsorganisationen. Wie sie wirken, wie sie auch mit ihren Geldern umgehen, haben wir darüber wirklich keine Kenntnisse. Der Staat, in diesem Fall österreichischer Staat, mit dieser Situation überfordert. Wir haben in Österreich vielleicht 600 islamische Organisationen und diese Organisationen haben ca. 100 Hilfsorganisationen. Wie diese Hilfsorganisationen mit diesen Spendengeldern umgehen, haben wir keine Vorstellung. Es geht nicht nur, dass sie Moscheeorganisationen finanzieren, sondern vielmehr im Ausland. Terrornahe Organisationen werden auch mit diesen Spendengeldern einfach finanziert. Aus diesem Grund habe ich das Gefühl, dass die Staaten in Europa die Kontrolle über diese Organisationen einfach verloren haben, weil diese Organisationen in vielen Bereichen viel professioneller arbeiten als die Regierungen, als die Behörden in Europa. Das ist einfach traurig zu sagen, aber bedauerlicherweise haben wir die Kontrolle über diese Organisationen einfach verloren. Schlimmer dabei blöd. Dass diese Organisationen unsere Behörden kontrollieren, das ist eine bedauerliche Entwicklung in Europa.
Sie gehen also von internationalen Netzwerken aus, die wirtschaftliche Strukturen aufbauen mit Firmen, Vereinen, Stiftungen. Wie geht das dann runter bis nach Österreich, dieses Netzwerk? Wie funktioniert das? Da wird irgendein Verein gegründet, der wiederum von irgendeiner Stiftung Geld bekommt und das geht dann immer weiter im globalen Kontext oder wie funktioniert das konkret?
Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in Österreich zum Beispiel eine Hilfsorganisation mit Namen Rahma oder Hassana von Minligürisch Rahma, die mit vielen islamistischen Organisationen zusammenarbeiten. Die sammeln hier Gelder, das sind Bargelder, die man einfach sehr schlecht kontrollieren kann. Sie finanzieren dadurch verschiedene islamistische Organisationen zunächst in der islamischen Welt. Dabei natürlich haben sie auch Geldflüsse aus dem Ausland, die ihnen ermöglichen, ihre Strukturen in Europa zu festigen, weil Europa eine gute Gelegenheit für viele Menschen aus den islamischen Ländern, dass sie ihre Gelder durch diese Hilfsorganisationen besser hier in Europa investieren können. Die haben hier Hotels, sie haben hier Schulen, sie haben hier Hilfsorganisationen, sie haben hier verschiedenste Kunst, Kultur, Religion, zahlreiche Organisationen, die ihnen einfach ermöglichen, diese Gelder professionell zu verteilen. Damit meine ich, das ist natürlich eine bedauerliche Entwicklung, dass sehr viele Behörden in Europa einfach nicht wissen, mit welchen Organisationen sie zu tun haben. Das heißt, was wir heute als eine Hilfsorganisation in Österreich wahrnehmen, sollte man das natürlich in einem internationalen Kontext wahrnehmen, dann können wir einfach feststellen, dass diese Hilfsorganisationen mehr als eine Hilfsorganisation ist. Diese Hilfsorganisation ist eigentlich eine Geldverwaltungsinstitution eigentlich, die Gelder aus den Golfstaaten, aus unterschiedlichen islamischen Ländern in Europa investieren. Wir haben in Wien Hotels von solchen Organisationen. Wir haben von solchen Organisationen Schulen in Europa. Wir haben von denen verschiedene Medienkonzerne in Europa. Wir haben von denen natürlich in vielen anderen Bereichen, Baubereich und das ist eigentlich Kunstbereich. Sie haben auch sehr viele Investitionen in Europa. Diese Organisationen, diese Vereine darf man nicht nur als eine religiöse Organisation, sondern vielmehr als Holding, als eine Firma wahrnehmen. Diese Wahrnehmung einfach funktioniert in vielen Teilen auch von Europa leider nicht.
Nun hat ja Österreich 2015 das Islamgesetz eingeführt und das untersagt eigentlich die Finanzierung religiöser Aktivitäten aus dem Ausland. Ist denn dieses Gesetz so einfach zu unterlaufen?
Wir haben eine gute Rechtsgrundlage in Österreich, aber der Staat nicht in der Lage, die Praxis zu kontrollieren, weil diese islamischen Organisationen wissen, wie man mit dieser Situation umgehen können. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Sie haben nach diesem Gesetz verschiedene Stiftungen gegründet. Diese Stiftungen bekommen Spendegelder aus dem Ausland. Dadurch zahlen sie auch die Gehälter der Imamen, was nach diesem Gesetz nicht darf. Aber weil diese Organisationen sehr professionelle Organisationen sind, sind in der Lage, solche Gesetze umzugehen. Dann ist der Staat natürlich herausgefordert, darauf zu reagieren. Aber in diesem Fall fehlen für die Staaten in Europa die Kompetenzen, die einfach Machenschaften solcher Organisationen zu beleuchten und darauf zu reagieren. Das ist einfach eine bedauerliche Situation, die ich immer wieder zur Kenntnis nehme.
Reagiert hat Österreich 2020 mit groß angelegten Razzien gegen mutmaßliche Muslimbrüder, Hamas-Unterstützer und so weiter. Hat sich dadurch überhaupt nichts verändert? Ist alles beim Alten?
Ich weiß nicht, ob Sie die Berichterstattung darüber kennen, dass Muslimbruderschaft sogar ihre Leute beim Verfassungsschutz haben. Damit meine ich auch, inwieweit einfach solche Organisationen in die staatlichen Strukturen involviert sind. Nicht nur ein Verein, nicht nur eine Kulturorganisation, sondern unser Verfassungsschutz kann sich vor Muslimbruderschaft nicht schützen. Das heißt, dass Muslimbruderschaft ihre Leute sogar beim Verfassungsschutz haben. Wenn wir so eine Situation in Europa haben, und das ist nicht nur einfach in Österreich der Fall, sondern europaweit der Fall, dass wir die Kontrolle über diese islamistischen Organisationen verloren. Stelle man sich vor, ein Muslimbruderschaft-Mensch beim Verfassungsschutz in Österreich gibt Informationen den islamistischen Organisationen weiter. Wir haben einen festgestellt, aber das ist nicht nur Einzelfall. Das ist einfach eine Entwicklung in Europa, die die Zukunft von Europa einfach gefährdet. Damit meine ich, wie die islamischen Organisationen professionell arbeiten, nicht nur als Verein, sondern ihre Leute einfach beim Verfassungsschutz Informationen national und international vermarkten. Das ist einfach mehr als Gefahr für die Zukunft von Europa.
Das heißt, wir sprechen nicht nur von einer ideologischen Nähe oder einzelnen personellen Überschneidungen, sondern Sie gehen von direkten Verbindungen der Muslimbruderschaft im Nahen Osten nach Europa und eben auch nach Österreich aus.
Natürlich, das ist in vielen Bereichen. Das beobachten wir in den Medien. Wir haben in der Medienlandschaft sehr viele Muslimbruderschaft-nahe Personen, die einfach frei ihre Meinungen einfach vertreten. Wir haben einfach Muslimbruderschaft-nahe Personen in vielen Parteien in Österreich, in Europa. Wir haben Muslimbruderschaft-nahe Personen in England und in vielen Teilen dieser Welt. Ministerpräsident von Schottland war ein ehemaliger Mitarbeiter der Muslimbruderschaft. Kandidat von New York, Bürgermeisterschaft. Das ist einfach sehr muslimbruderschaftnahe Person. Ich kann Ihnen diese Beispiele erweitern. Das heißt, die sind nicht mehr einfach Personen aus einer Hinterhofmoschee, die sind einfach gesellschaftlich aktive Personen, die eigentlich die Tagesordnung in Europa bestimmen.
Diverse Organisationen, die eben diesem Netzwerk der Muslimbruderschaft zugerechnet werden, distanzieren sich immer mal wieder von Extremismus. Wie glaubwürdig sind solche Distanzierungen?
Dieser Extremismus ist ein Produkt der Muslimbruderschaft. Sie meinen damit, dass sie nicht töten, dass sie vielleicht keinen Bombenanschläge einfach ausüben. Daran glaube ich auch. Aber alle Voraussetzungen für solche Anschläge, Morde, werden theologisch begründet, doch in vielen Moscheen auch gepredigt. Das heißt, dass sie die Grundlagen für diese Gewalt vorbereiten, aber diese Gewalt werden von jungen Menschen ausgeübt. Sie verurteilen vielleicht einfach die Handlung der jungen Menschen, aber sie wissen nicht, dass alle Voraussetzungen, alle Grundlagen für diese Gewalt kommen von diesen Organisationen, die sich als harmlose Organisationen bezeichnen, die einfach unsere multikulturelle Gesellschaft bereichern. Das ist nicht der Fall. In vielen Moscheegemeinden werden anti-westliche Ressentiments als ein fester Bestandteil der islamischen Theologie gepredigt. Diese Tatsache ist eine Wirklichkeit der islamischen Organisationen, die sich mit dieser Tatsache nicht auseinandersetzen möchten. Sie verurteilen die Folgen ihrer Theologie, aber die Theologie selbst wird nicht reflektiert, obwohl diese Theologie die Grundlage für solche Gewalttaten in Europa ist. Leider fehlen viele muslimischen Organisationen diese Reflexionsfähigkeit. Diejenigen, die das einfach tun oder versuchen, das zu verwirklichen, werden als Islamophoben, Islamfeinde einfach verurteilt. Und das ist auch eine weitere Realität, dass wir in Europa nicht nur eine physische Gewalt, sondern auch psychologische Gewalt haben, die viele Menschen einfach unter Druck setzen, dass sie ihre Meinung nicht mehr in der Öffentlichkeit vertreten können, weil sie einfach Angst haben, weil sie einfach ihre Familie, ihre Lebensexistenz in Europa fürchten.
Was könnte man denn konkret machen, um mehr Transparenz und Kontrolle zu schaffen, ohne dass man dann die Religionsausübung behindert, die ja legitim ist?
Wenn eine Religionsausübung natürlich nicht nur die Spiritualität, sondern auch politische Strukturen aufweisen, dann sollte man natürlich die Grenzen ziehen. Das tun viele islamische Organisationen, dass sie sich nicht nur als spirituelle Organisationen, sondern als politische Organisationen betrachten, die weltweit einfach als solches auch agieren. Ich gehe einen Schritt weiter. Wir brauchen wirklich Ministerien für diese Angelegenheiten, wie die einfach islamische Organisationen in Europa organisiert sind, wie man auf die besonderen Strukturen einfach solche Organisationen einschränken kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in der katholischen Kirche eine Caritas als Hilfsorganisation, in der evangelischen Kirche haben wir eine Diakonie, aber auf der islamischen Seite haben wir hunderte von Organisationen. Dann sollte man einfach sich fragen, warum muslimische Organisationen über Hunderte, das gilt nur für Österreich, Hilfsorganisationen haben. Da brauchen wir auch eine Einschränkung, dass man vielleicht hier in Österreich eine anerkannte Religionsgemeinschaft haben. die eine Hilfsorganisation haben sollte, aber alle anderen Hilfsorganisationen sollte man verbieten. Die braucht man nicht, weil man die nicht kontrollieren kann. Und ich gehe wirklich einen Schritt weiter. Wenn die Zukunft von Europa für uns von Bedeutung ist, sollten wir einfach solche Ministerien oder Abteilungen in den Ministerien schaffen, die sich mit den muslimischen Organisationen, die mit deren Strukturen intensiv auseinandersetzen, weil die sehr professionell arbeiten, weil wir deren Hintergründe, internationale Vernetzungen mit einfachen Kenntnissen einfach nicht verstehen können.
Im Gespräch war Adnan Aslan, Professor für islamische Religionspädagogik. Besten Dank, Herr Aslan.
Ich danke Ihnen auch, Herr Müllers.